Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer bei Radio Horeb, die Sie jetzt eingeschaltet haben zu den Exerzitien am Radio. Mein Name ist Peter Meyer, ich bin Pfarrer zur Mitarbeit in einer Gemeinde in Lüdinghausen im Münsterland. Und wir wollen diese Tage stellen unter das Thema aus dem Römerbrief: Ich sehne mich danach, euch zu sehen, sagt Paulus. Ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Oder besser, damit wir, wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Der Titel dieser Radioexerzitien ist eine Kurzform. Ich möchte euch geistliche Gaben vermitteln, damit ihr dadurch gestärkt werdet. Die Ergänzung ist eben: Wenn ich bei euch bin, miteinander Zuspruch empfangen durch euren und meinen Glauben. Ja, liebe Zuhörer beim Radio, darum geht es, dass wir miteinander Zuspruch empfangen durch unseren Glauben. Sich begegnen, über den Glauben nachdenken, Gott anbeten, Gott die erste Stelle geben und dadurch merken, dass wir einen Zuspruch empfangen, dass uns etwas zuwächst, dass wir einen Zuwachs an Glauben und an Glaubenskraft haben für unser Leben. Im Austausch, in der Begegnung, im Nachsinnen über das, was das Wort uns sagt oder was es uns zu Herzen spricht. Aber eben auch geistliche Gaben zu vermitteln, darum geht es Paulus im gehörten Zitat aus dem Römerbrief. Geistliche Gaben wollen wir erbitten. Ja, und dazu lade ich Sie ein, sich gedanklich vorzustellen, dass Sie hier mit uns in der Petrus-Canisius-Kapelle sind, im Radio, im Medienhaus des Radios Horeb. Sie sind mitten unter uns jetzt, bei uns, die wir uns hier in der Kapelle versammelt haben, und wir stellen uns noch mehr vor, dass wir nämlich mit Maria und den Aposteln im Abendmahlsaal sind, im Obergemach. Wir sind im Obergemach, um im Gebet und in der Betrachtung des Lebens Jesu Zuspruch, Ausgießung des Geistes und eben genau diese Gnadengaben zu empfangen. Ja, und wir haben heute den Allerseelentag. Ja, ein eigentümlicher Beginn für Radioexerzitien, mit dem Totengedenken zu beginnen. Aber ich kann Ihnen sagen, als ich gestern Abend hier ankam in Balderschwang, unten im Tal war überall Nebel und den Pass hinauf und dann hier auf der Höhe von Balderschwang dann klare Luft und der klare Blick in den Sternenhimmel inklusive Sternschnuppen und der Mond, der so hell scheint. Es war gar nicht wirklich dunkel hier am Ort. Schemenhaft war alles zu erkennen, die Berge, die Landschaft, am Himmel diese unzählbare Zahl von Sternen zum Greifen nah. Und auf einmal kam mir aus dem Buch Daniel das zwölfte Kapitel im Vers 3, wo es heißt: Die Verständigen werden strahlen, wie der Himmel strahlt. Und die Männer, die viele zum rechten Tun geführt haben, werden immer und ewig wie die Sterne leuchten. Ja, und das war so ein wunderschöner Gedanke, auf dem Übergang von Allerheiligen zu Allerseelen sich vorzustellen, dass diese Sterne am Himmel, diese unzählbare Schar von Sternen uns erinnern soll an die Verständigen, die am Himmel strahlen, wie die Sterne, so wie Daniel, der Prophet im Alten Testament, es von Gott gesagt bekommt. Die Menschen werden auferstehen und die, die verständig sind, die, die von Gott erwählt sind, werden eben strahlend am Himmel stehen, wie Sterne, die in die Nacht leuchten. Und wenn man da so steht auf der Terrasse des Mediengebäudes und in diesen dunklen Sternenhimmel schaut, ohne Lichtverschmutzung und einen klaren Blick hat wie kaum sonst in dieser Höhe von über 1000 Metern, da wird einem plötzlich bewusst, dass sich da ja jedes Mal, wenn wir den Sternenhimmel betrachten, ein Tor zur Ewigkeit öffnet. Der Nachthimmel sieht eben ganz anders aus als der Taghimmel. Am Tag konzentriert sich alles auf das Hier und Jetzt, auf unsere Getriebigkeit, auf unsere Geschäftigkeit, auf alles das, was wir zu tun haben, die alltäglichen Sorgen, das Einerlei, aber auch die Herausforderungen, eben das Hier und Jetzt. Und in der Nacht verändert sich plötzlich alles, es wird still. Der Himmel verändert sich, wir erhalten plötzlich diesen Blick in die unendlichen Fernen des Alls. Und man wird, wenn man sich darauf einlässt, wirklich hinausgehoben über diese Wirklichkeit, in die Wirklichkeit Gottes. Und es stellen sich Fragen. Wo sind die Toten? Da oben, im Bereich der Sterne, im Bereich des Universums. Und wo ist da Gott? Ich erinnere mich, 1991, meine Mutter war gerade ein Jahr tot. Da erhielt ich eines Sonntags spät nachmittags einen Anruf von meinem Vater, der genau auch mit dieser Frage sich beschäftigte. Interessanterweise habe ich, der ich Pfarrer war an einer ganz anderen Stelle des Bistums, wir waren zur selben Zeit unabhängig voneinander mit derselben Frage beschäftigt, denn es war ein wunderschöner Sonnenuntergang zu sehen. Man konnte in den Himmel schauen und die ersten Sterne zeichneten sich am Himmel ab. Da rief mein Vater an und sagte, du, ich meditiere hier gerade den Sternenhimmel und ich stelle mir die Frage, wo ist die Mama jetzt wohl? Und da habe ich ihm gesagt, du Papa, ich stehe im selben Himmel und schaue mir das auch an. Und dieselbe Frage ergibt sich für mich auch, wo sind sie wohl, unsere Toten, unsere Lieben? Wenn man sich diese Frage stellt in der Weite des Alls, wo ist da die Heimat, wo ist da die geistige oder die wirkliche Heimat für Leib und Seele? Der Leib, den wir ein Jahr zuvor beerdigt hatten und immer noch im Eindruck des Schmerzes dann eben diese Frage, ja, wo sind sie, unsere Toten? Wo ist da der Platz in diesem unendlichen Weit des Universums? Wir tauchen da ein, wenn wir diese Fragen auf uns einwirken lassen, in eine geistige Wirklichkeit. Ich bin in meinem Glaubensleben sehr geprägt worden, unter anderem von meinem Akkordeon- und Klavierlehrer Heinrich Beukert. Und es war im Jahr 1987 im Januar, da war ich zu einem Kongress nach Rom gefahren und wollte an diesem Kongress der Fokularbewegung teilnehmen und bekomme dort in Rom so eine schlimme Erkältung mit Fieber, dass ich überhaupt nicht am Kongress teilnehmen konnte. Ich musste ins Bett, in diesem sehr einfachen Quartier, kaum geheizt. Ich dachte, na, das hättest du zu Hause besser haben können. Jetzt liegst du hier mit einfachen Decken zugedeckt und kriegst nichts mit von diesem Kongress. Ich hatte Fieber, wie gesagt, und habe mir die Decke bis über die Nase gezogen. Und plötzlich, es war an einem späten Vormittag sehe ich ganz unvermittelt das Bild meines Akkordeon- und Klavierlehrers vor mir, ganz groß und hell leuchtend, und er strahlt mich an. Er lächelt so, wie ich das früher als Kind erlebt hatte. Dieser Mann hat mich also begleitet bis zum Abitur eigentlich, und dann habe ich jahrelang nichts mehr von ihm gehört, nur noch ganz kurze Statements zwischendurch einmal. Aber ansonsten hatte ich jetzt jahrelang nichts von ihm gehört. Das war 1987, und in diesem Fiebertrauma, da in diesem Quartier, wo ich untergebracht war, sehe ich plötzlich strahlend hell sein Gesicht vor mir, und ich hatte keinen Grund, an ihn zu denken. Es war plötzlich da, wie wenn man eine Lampe anschaltet. Der Kongress ging zu Ende, aber dieses Bild war so nachhaltig. Ich bin nach Hause gefahren und habe gedacht, ach, ich muss mit Heinrich Beukert Kontakt aufnehmen. Ich muss ihm einfach nochmal danken für alles, was er mir aus seiner Glaubensgeschichte und seinem Leben erzählt hat, was mich ja doch so sehr geprägt hat auf dem Weg zum Priestertum. Ich hatte ihm das zwar schon einmal geschrieben und er hat diesen Brief aufbewahrt, wie ich wusste, aber dennoch hatte ich vor, aufgrund dieses klaren Bildes zu ihm zu gehen, mich zu bedanken. Ich komme also nach Hause, besuche meine Eltern, und da sagte meine Mutter, ach übrigens, Heinrich Beukert ist gestorben. Ich sage, wie bitte, wann denn? Da hat sie das genau beschrieben, er hatte an einem Tag Geburtstag, da stand noch ein Zeitungsartikel über ihn in der Zeitung, und am nächsten Tag, am Tag nach seinem Geburtstag im Januar, ist er also gestorben. Und dann habe ich seine Frau besucht und habe mir erzählen lassen, wie das Sterben war. Da hat sie gesagt, an dem besagten Vormittag, das war so gegen 10, später Vormittag, da ist sie in sein Zimmer gegangen, er hatte Krebs, und sie dachte, ob er jetzt vielleicht aufstehen will oder was er jetzt tun will, was er vorhat. Dann kommt sie in sein Zimmer und findet ihn wach im Zimmer, und er legt den Finger auf die Lippen und deutet ihr, dass sie leise sein soll. Und dann hat sie gespürt, er betet oder was auch immer er tut. Dann sagt sie, du, ich lasse dich jetzt noch alleine, ich gehe eben einkaufen. Und als sie dann wiederkam, ist er bald gestorben. Das heißt, an diesem Vormittag ist er gestorben. Und ich habe also zurückgerechnet, das war genau die Zeit, wo ich sein Gesicht so strahlend vor mir gesehen habe. Da in Italien. Jahrelang nichts von ihm gehört. Und plötzlich, wie von einer Lampe angezündet, dieses klare Bild, dieses lächelnde Gesicht meines Musiklehrers. Und da war mir klar, dass er sich in seinem Sterben noch einmal verabschiedet hat. Und mir war auch klar, dass Zeit und Raum dabei überhaupt keine Rolle spielen, dass es so etwas gibt wie eine Gedankenübertragung. Aber das ist ja viel zu einfach ausgedrückt, viel zu banal. Es wurde mir klar, es geht um eine geistige und geistliche Wirklichkeit, die da von Gott geschenkt wird. Ähnliche Situationen habe ich mit anderen Menschen auch erlebt, die mir ähnlich nahe standen. Sodass mir also im Lauf der Jahre deutlich wurde, es gibt diese geistige und geistliche Verbundenheit in Gott, im Glauben, im Gebet, die dich spüren lässt, wie es um einen anderen steht. Also dass einem sogar die Sterbestunde eingegeben wird. In Italien habe ich nicht gewusst, dass er sterben würde. Ich habe mir nur aufgrund des Bildes vorgenommen, noch einmal Kontakt mit ihm aufzunehmen. Hellhörig werden und weitsichtig werden für diese Zeichen, die Gott uns gibt. Wir tauchen ein in eine geistige Wirklichkeit. Gott ist Geist, steht im 4. Kapitel des Johannesevangeliums. Und die wahren Anbeter müssen Gott anbeten im Geist und in der Wahrheit. Gott, der reiner Geist ist, er hat die Möglichkeit, zur selben Zeit an unterschiedlichsten Orten gleichzeitig zu sein. Und ob du hier in Deutschland bist und dein bester Freund in Australien, wenn Gott es will, dann bekommen beide zur selben Zeit dieselbe Eingebung. Auch von diesen Dingen hat man ja auch Menschen berichten hören. Das sind keine zufälligen Dinge, das ist auch nichts Paranormales oder Parapsychologisches, sondern es ist, wenn man es so verstehen will, auch ein Zeichen, das Gott uns gibt. Zeichen, die er uns gibt, die deutlich machen, dass wir hier im Hier und Jetzt unseres Lebens eben nicht alleine sind, in dieser materiellen Wirklichkeit unseres Menschseins. Gott ist immateriell, er ist übermateriell, Gott ist reiner Geist, so lehrt uns das Johannesevangelium. Und aus diesem Geist heraus entsteht die Idee Gottes vom Menschen. Gott hat einen Plan, er hat eine Idee vom Menschen, von der Krone der Schöpfung hier auf der Erde. Und er möchte in diesem Menschen, in dieser seiner Krone der Schöpfung, sich selber manifestieren. Er möchte inkarnieren. Er möchte Fleisch werden in seinen Geschöpfen. Dafür schenkt er uns Jesus. Jesus, der Mensch geworden ist, der inkarnierte Gott, der fleischgewordene Gott, der in eine ganz bestimmte zeitliche Geschichte hineingestellt wird, zu einem Zeitpunkt, den Gott für den geeigneten hält, um der Menschheit zu zeigen, jetzt ist die Stunde der Erlösung da. Das, was Adam und Eva sich unrechtmäßigerweise vom Baum des Lebens, vom Baum der Erkenntnis herausbrechen wollten, nämlich die Frucht der Erkenntnis, um Gott ähnlich zu sein, dieses Unzeitgemäße wurde von Gott bestraft. Die Frucht war eben nicht das ewige Leben, sondern der Tod. Und zu einem ganz bestimmten Zeitpunkt der Geschichte, nämlich vor 2015 Jahren, da entscheidet Gott, jetzt, liebe Menschheit, jetzt, liebe Menschen, seid ihr so weit und so reif, dass ihr meinen Sohn verstehen könnt, dass ihr das verstehen könnt, was er euch über mich sagen wird. Und Jesus sagt zu seinen Jüngern im 15. Kapitel des Johannesevangeliums, ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, sondern ich nenne euch Freunde, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Jesus teilt sich selber seinen Aposteln mit. Alles, was Menschen über Gott wissen müssen und wissen können, wissen wir durch Jesus. Wir brauchen also nicht nachzubessern. Wir brauchen nicht nochmal neu aufzulegen oder in anderen Kulturen oder Philosophien oder Religionen nachzuspüren, um Antworten auf unsere Lebensfragen zu bekommen, die wir in Jesus nicht schon längst bekommen hätten. Jesus selber ist die Krone der Krone der Schöpfung. Er ist nochmal der Mensch schlechthin, ecce homo, sagt Pilatus, als Jesus da auf der Freitreppe steht mit der Dornenkrone und dem roten Purpurmantel um, als die Volksmenge da schreit, kreuzige ihn. Da sagt Pilatus, ecce homo, seht, da ist der Mensch schlechthin. Vielleicht weiß Pilatus nicht, was er in dem Moment sagt, aber er hat recht. Es ist der Mensch so, wie er von Gott gedacht ist, in der Liebe bis zum letzten Atemzug, der alles umfängt, sogar Kreuz und Leiden und den Tod. Gott inkarniert also, wird Fleisch zu einer Zeit, die Gott selbst bestimmt hat, als die Menschheit in ihrer Geistesgeschichte und geistigen Entwicklung so weit ist, dass sie eben diese Wahrheit von Gott erfahren kann. Und bis zum Wiederkommen Christi wird diese Wahrheit Jesu nicht zu überbieten sein. Es ist alles über Gott gesagt, was Menschen jemals wissen können und was sie über Gott wissen müssen. Das Heil ist in Jesus zur Fülle gekommen. Und das ist jetzt die Frucht des Baumes der Erkenntnis, das Kreuz als Baum des Lebens und Jesus als die Frucht dieses Baumes. In Jesus haben wir also die Frucht der Erkenntnis über Gott und über unser Leben und all die Zusammenhänge, die wir brauchen, um in unserem geistlichen Heil zu wachsen und wirklich den Weg zu Gott zu finden. In ihm, in Christus und mit ihm zusammen. Mit ihm tauchen wir also ein in diese geistige Welt Gottes. Umgekehrt ausgedrückt, Jesus ist die für uns sichtbare Seite Gottes. In Jesus wird Gott Mensch und teilt sich uns so mit, dass wir ihn verstehen können, mit unseren Maßstäben, mit unseren Möglichkeiten. Wir hier auf der Erde sind so ausgerüstet, dass wir auf dieser Steinkugel Erde unsere Lebenszeit verbringen können. Der Mensch macht sich selber zum Maß. Das Metermaß, die Schrittlänge oder auch die Sekunde, der Pulsschlag eines erwachsenen Mannes im Ruhezustand. Der Mensch mit seinen Maßen wird zum Maß der Dinge. Er macht sich zum Maßstab der Dinge, so wie es hier auf der Erde auch nötig ist, um hier zurechtzukommen. Um die Erde so zu gestalten, dass sie uns zum Lebensraum wird. Aber bitteschön zum Lebensraum, der auch für künftige Generationen noch lebenswert ist. Und nicht, dass der Mensch in seiner Überheblichkeit sich in der Tat überhebt und in seiner Gier sich übernimmt und die Erde und alle Ressourcen in einer Generation auffrisst, in seiner Maßlosigkeit, in seiner Unersättlichkeit. Das passiert nämlich genau, wenn der Mensch sich mit seinen irdischen Möglichkeiten vom Geist Gottes trennt. Wenn er meint, jetzt ohne Gott sein Heil finden zu können. Dann passiert nochmal genau dasselbe, was mit Adam und Eva im Paradies passiert ist. Sie werden nicht das Heil finden, sondern am Ende die Zerstörung, die Vernichtung, den Tod. Also alles hat seine Parallelen, auch das, was wir in unserer Welt heute vorfinden. Nur die Hinwendung zu Christus wird uns das rechte Maß wieder geben, dass der Mensch mit seiner Maßlosigkeit, mit seiner Überheblichkeit nicht am Ziel der Schöpfung vorbeiläuft, sondern dass wir unser Ziel in Gott hinein finden, in der Bescheidenheit, in der Demut, in der Hinwendung zu Gott, in der Möglichkeit zu sagen, ich habe doch jetzt genug, ich muss doch nicht das Übermaß haben. Wir müssen doch nicht Lebensmittel produzieren, die tonnenweise täglich weggeworfen werden und immer noch ist meine Käsesorte nicht in der Theke des Geschäftes. Die Auswahl, die übersatt geworden ist und überreichlich geworden ist, scheint immer noch nicht auszureichen. Zumindest ist die Zufriedenheit der Menschen auf diese Weise nicht feststellbar geworden. Die Unzufriedenheit und die Unersättlichkeit nehmen nur noch mehr zu. Die Hinwendung zu Christus allein wird uns das rechte Maß wiedergeben, wie wir mit der Welt, ihren Ressourcen und mit unseren eigenen menschlichen Möglichkeiten umzugehen haben, um anderen Menschen damit zu dienen, Gott zur Ehre und den Menschen und der Welt zum Heil. Also Gott in der rein geistigen Sphäre hat sich in seiner Idee manifestiert, materialisiert, könnte man auch sagen, Fleisch angenommen auf dieser Erde und uns so ausgerüstet, dass wir auf dieser Erde zurechtkommen. Und in unsere Möglichkeiten hinein hat er Jesus, seinen Sohn, Mensch werden lassen, unter den Bedingungen, unter denen wir hier leben. Gott hat andere Bedingungen. Gott lebt nicht auf einer Steinkugel. Gott muss nicht Luft holen. Er muss nicht Lebensmittel zerkauen, zerbeißen, fermentieren, verdauen, im Stoffwechsel des Körpers umsetzen. Das passiert in Gott nicht. Also brauchen wir uns auch nicht vorzustellen, dass Gott mit unseren bildhaften Maßstäben irgendwie zu erkennen wäre. Aber Jesus ist eben gekommen als manifestierter Gott, als fleischgewordener Gott. um uns das, was wir hier und jetzt über Gott wissen können, verstehen zu lassen. Die Wirklichkeit Gottes wird noch viel größer sein und wir werden es erkennen, wenn wir dort angekommen sind. Aber das, was wir jetzt wissen müssen, mit unserem beschränkten und begrenzten Instrumentarium, das haben wir in Jesus Christus. Dieser erste Vortrag will also darauf fokussieren, dass wir unseren Lebensmaßstab in Jesus Christus nehmen, dass wir uns nicht in der Unersättlichkeit oder in der Verführbarkeit der menschlichen und physikalischen Möglichkeiten wirklich verführen lassen und abbringen lassen von dem Weg des Heiles, sondern dass wir wirklich in der Hinwendung zu Christus alles das finden, was wir brauchen. Das heißt jetzt nicht, dass moderne Errungenschaften, Wissenschaft und Technik abgeschafft werden, aber der menschliche Geist mit all seinen Errungenschaften muss in die Knie, in die Anbetung vor Gott. Erst dann wird der menschliche Geist das, was er sein soll, nämlich Abbild des Geistes Gottes, der alles erschaffen hat mit seinem Maß und seinem Ziel für uns. Gott in seiner Unendlichkeit, in seiner unendlichen Größe hat natürlich kein Maß und kein Ziel. Er ist ewig. Er hat keine zeitlichen und räumlichen Maßstäbe. Er hat keine Bedingtheiten, keine Begrenzungen. Aber für uns erkennbar ist er in Jesus Christus geworden. Gott, der reine Geist. Wenn wir uns dann vorstellen, wie kann man Geist überhaupt definieren? Wie kann man Geist feststellen? Auf jeden Fall mit materiellen Möglichkeiten nicht. Dass wir denken, kann kein Arzt, kein Chirurg in unserem Gehirn herausfinden. Chemische Vorgänge, physikalische Prozesse, die da laufen, die sind vielleicht irgendwie messbar. Da fließen gewisse Ströme. Aber die Wirklichkeit des Denkens ist nicht erforschbar. Das, was ich denken will, das bestimme ich selbst, beziehungsweise es drängt sich mir auch auf unvorhersehbarer Weise. Das Denken in sich und der Inhalt des Denkens ist individuell und ist nicht nachweisbar, ist nicht beweisbar und folgt keinen logischen Abfolgen. Das Denken ist also rein geistig, rein immateriell in unserem menschlichen Schädel vorhanden, in unserem Gehirn. Gott, der reiner Geist ist, hat keinen Schädel. Gott hat kein Gehirn. Gott ist Geist, rein immateriell. Und immateriell ist das Denken, der Geist in uns eben auch, der Bereich der Ideen. Und diese Idee Gottes über den Menschen verwirklicht er durch seinen Willen. Gottes Wille manifestiert sich in seinem Wort und es geschieht. Es wird das, was Gott will. Im Willen Gottes drückt sich das aus, was Gott gedacht hat. Seine Idee von der Welt, vom Menschen als Krone der Schöpfung und von dem Ziel des Ganzen. Dieses Ziel können wir erkennen, weil es uns in Jesus Christus vorgegeben wird. Wir wissen, dass er wiederkommen wird. Wir wissen, dass es ausgleichende Gerechtigkeit geben wird. Und wir wissen, dass Gott unter den Menschen wohnen wird. Und wir werden ganz nah bei ihm sein. Und die Verstorbenen, und das ist der Gedanke des heutigen Tages, sind ja bereits eingetaucht in diese geistige Wirklichkeit des ewigen Jetzt bei Gott. Das hat kein Maß, das hat keinen Raum. Das braucht nicht eine andere Galaxie oder irgendeine Erdkugel, um da zu sein, sondern dieses geistige Sein ist immateriell und ist überall zur gleichen Zeit Wirklichkeit, ob hier in Balderschwang oder in Australien oder sonst wo. Gott und sein Geist und auch die, die eintauchen in diese geistige Wirklichkeit, sind hier und jetzt, im ewigen Jetzt Gottes. Das heißt, mein Gedanke an die Verstorbenen kann mich mit ihnen in Verbindung setzen. Das ist jetzt kein okkultes Geschehen, sondern es ist einfach dieses Wissen, dass wir umgeben sind von einer Wolke von Heiligen, so wie es im Hebräerbrief an einer Stelle heißt. Wir sind umgeben von einer Wolke von Heiligen. Das heißt, die, die im Lichte Gottes sind, die bei ihm angekommen sind, die sind da, die sind lebendig, sie sind um uns, sind in unseren Gedanken, aber auch da, wenn wir nicht an sie denken. Also das Meditieren in den Nachthimmel oder in einen Sonnenuntergang hinein hat Menschen zu allen Zeiten wohl inspiriert, über das Leben nachzudenken und über den Tod. Darüber nachzudenken, wo bleiben sie, die Seelen der Gerechten, die da, wie es im Buch Daniel heißt, am Himmel leuchten für immer und ewig wie die Sterne. Wir haben also einen Platz, nicht am Sternenhimmel, sondern im Herzen Gottes, in dieser geistigen Wirklichkeit Gottes. Gott, der reine Geist, der sich inkarniert in Jesus, aber durch ihn dann eben auch in uns. Es soll ja ein Verwandlungsprozess sein, eine Metamorphose durch den Tod hindurch, in uns hinein. Jesus Christus genügt es nicht, uns nur einfach eine Sichtweise vom ewigen Sein Gottes zu geben, sondern er möchte, dass dieser Prozess in uns weitergeht, das ewige Hier und Jetzt Jesu Christi für uns fassbar und ergreifbar in diesem Augenblick. Vor allen Dingen, wenn wir Eucharistie feiern oder wenn wir das Wort Gottes hören oder wenn wir uns einfach auch mit unseren Gedanken an ein Kreuz heften und Jesus begegnen in der Stunde seiner größten Liebe, die Heilstat Gottes für die ganze Menschheit, die wichtigste Stunde der Menschheitsgeschichte. Also wenn wir uns da hinein meditieren, in das Kreuzesgeschehen, durch die Eucharistie in den Abendmahlsaal, im Hören des Wortes im Evangelium, dadurch verinnerlichen wir das, was Jesus uns sagen will, das, was er für uns sein will. Wir verinnerlichen es und Gott manifestiert sich in uns. Gott inkarniert sich in uns. Er will in uns Fleisch annehmen. Und noch mehr, er inspiriert uns. Er will, dass wir seinen Geist in uns tragen. Also das Fleisch als Ort der Verkörperung Gottes und unser Geist als Ort, wo Gott uns inspiriert mit seinem Geist. Wo es eben nicht nur um menschliches Können, um menschliche Wissenschaft geht, sondern um dieses Bewusstsein der viel größeren Dimensionen, die man physikalisch oder wie auch immer gar nicht erklären kann. Das reine Denken als solches kann man nicht erklären, kann man nicht beweisen. Genauso wenig, wie man beweisen kann, dass mein Akkordeonlehrer mir in einer Fiebervision in Italien erscheint, genau in der Stunde seines Todes. Wir tauchen wirklich ein in diese geistige, geistliche Dimension der Wirklichkeit und wir brauchen nicht weiter und tiefer zu forschen. Nehmen wir also einen klaren Nachthimmel. Wenn Sie möchten, kommen Sie heute Nacht nach Balderschwang und gehen Sie in diese Kapelle und kommen Sie zur Anbetung oder stellen sich da einfach hin, schauen in den klaren Sternenhimmel und lassen sich inspirieren wie Menschen zu aller Zeit. Auch Abraham, der sich seiner Berufung nicht sicher war, in der Nacht, am Nachthimmel, schaut er und hört die Stimme Gottes, noch zahlreicher als diese Sterne werden deine Nachkommen sein. Zähl die Sterne, wenn du kannst, sagt ihm die Stimme Gottes. Also der Nachthimmel und die Meditation in die unendliche Weite des Universums als Anregung, ja, über Gott nachzudenken, zu ihm zu beten, sich seiner wunderbaren Daseinsweise inne zu werden, anfanghaft, so wie wir Menschen das hier auf dieser Steinkugel Erde eben können. Aber sich wirklich geistigerweise inspirieren zu lassen, auch mit der Frage, wo sind sie denn, unsere Toten? Sie sind in Gott, in derselben geistigen Sphäre, wo Gott ist, mit ihm vereint. Und es wird Licht sein und es wird Freude sein. Das Ende wird nicht das hinauskatapultiert sein in das kalte, ewige Nichts des Universums, wo kein Hahn mehr nach uns kräht und niemand mehr nach uns fragt, sondern es ist wie bei einer Geburt. Der Säugling schreit, der Embryo, das Neugeborene schreit um sein Leben aus Todesangst, weil es was Vertrautes verlassen muss. Die Wirklichkeit ist, dass es von liebenden Händen einer Mutter oder einer Hebamme oder eines Arztes aufgefangen wird. Und so werden wir aufgefangen sein, auch nach unserem Tod, wenn wir hinauskatapultiert werden aus dieser Daseinsweise hier auf dieser Erde. Wir werden nicht einfach hinauskatapultiert ins Nichts, sondern wir werden aufgefangen von diesen liebenden und bergenden Händen Gottes. Und wir werden in ein Licht hineingeboren. Das Ende wird Licht sein. Das himmlische Jerusalem, so beschreibt uns die Offenbarung des Johannes, das himmlische Jerusalem wird sich vom Himmel herabsenken und Gott selbst wird ihr Licht sein. Es wird keine Sonne, keinen Mond mehr brauchen, sondern es geht um diese geistige Wirklichkeit. Und diese geistige Wirklichkeit, die deswegen nicht weniger wirklich ist, weil sie rein geistig ist. Der reine Geist ist ja nicht weniger als die Materie. Im Gegenteil, der Geist geht der Materie voraus. Verstehen Sie, alles, was wir hier auf dieser Erde geschaffen haben als Menschen, alles, was unserer Kultur entspricht, Hausbau, Maschinen, die da laufen, Gestaltungen von Räumen, Kleidung, alles das, was wir uns vorstellen können, die Autos, die hin und her fahren auf den Straßen, alles das ist zuerst in der Idee, in der rein geistigen, in der immateriellen Welt des Menschen entstanden. Wir sehen also, der Ursprung dessen, was ist, hat seinen Ursprung in der geistigen Wirklichkeit. Und so ist es auch in Gott. Gott, der in seinem Geist aller Materie vorausgeht und nach dem Zerfall aller Materie immer noch da sein wird. Himmel und Erde werden vergehen, meine Worte aber werden niemals vergehen, sagt Jesus. Also alles ist vergänglich, alles, was wir sehen, auch das Universum. Alles wird ein Ende haben, aber Gott niemals und seine Worte nicht und seine Ideen nicht. Die Idee von der Schöpfung, die Idee vom Heil, die Idee von der ewigen Herrlichkeit, die am Ende keine Materie mehr braucht. Die Materie ist sowas wie der Mutterleib, von dem Paulus auch spricht in der heutigen Lesung aus dem Römerbrief. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Die ganze Schöpfung liegt in Geburtswehen. Das heißt, es ist alles völlig unfertig. Es ist alles immer noch im Wachsen und Werden begriffen. Und eines Tages wird es von uns abfallen, dieses Irdische, dieses Biologische. Und wir werden eintauchen in diese rein geistige Wirklichkeit bei Gott. Dieser Tag aller Seelen lädt uns also ein, uns geistigerweise im Gebet und im Gedenken, in der Dankbarkeit mit unseren Verstorbenen noch einmal in Verbindung zu setzen, um zu spüren, es geht nicht um Trauer, es geht nicht um ein Hinterhertrauern, sondern es geht darum zu wissen, dass Gott uns bereitet hat für das Ewige. Für das ewige Heil, für das Licht, das keinen Abend kennt. Und so ist es eben wichtig, dass von diesem Gedanken her unser Leben auch seinen Maßstab bekommt. Also nicht nur der Mensch mit seinen Ausmaßen wird Maßstab für hier und jetzt, für das Leben auf dieser Erde, sondern die Wirklichkeit in Gott gibt uns den Grund unserer Maßstäbe, gibt uns Wert- und Zielvorstellungen für unsere Maßstäbe. Es geht also nicht darum, dass eine Wissenschaft um ihrer selbst willen all ihre Möglichkeiten ausschöpft und sich dabei versündigt und dabei überhebt und mit dem Menschen herumexperimentiert und die Erde ausbeutet. Sondern es geht wirklich darum, ja, in der Liebe Gott gegenüber. Denn Gott ist Geist, Gott ist Liebe und wenn Gott sich in uns manifestiert, wird es Liebe sein, das uns drängt. Wenn also der Maßstab jeder Wissenschaft und all dessen, was Menschen jemals vollbringen und was sie können, wenn das die Liebe ist, dann wird es auch die Liebe zu den Nachkommen sein, zu den nächsten Generationen. Es wird die Liebe zur Erde, zur Schöpfung an sich sein. Es wird eine Liebe sein zu jeder Kreatur, wo man nicht einfach lieblos oder belanglos mit den Dingen oder mit den Kreaturen umgeht. Diese Liebe Gottes, die uns eingepflanzt ist, soll Maßstab sein für all unser Handeln und wird auch dann eines Tages sagen, jetzt ist es genug mit unserer wissenschaftlichen Entwicklung. Wir haben das, was wir zum Leben brauchen. Was wir jetzt noch weitermachen, fördert nur die Möglichkeiten zum Untergang. Der Mensch in seiner Unersättlichkeit, mit der Kernforschung, mit all den Möglichkeiten, die wir haben. Natürlich kann man all diese Forschungsergebnisse gut nutzen. Aber wie wir den Menschen kennen und in der Geschichte sehen, wird alles irgendwann auch pervertiert und so gebraucht, dass es dem Menschen eben nicht zum Heile dient. Und das passiert, wenn der Mensch sich selbst vergöttert. Dann ist nicht mehr Gott und sein Heil im Blick, sondern dann geht es um das Machbare, das die Menschen verlockt und verführt. Und am Ende kommt eben nicht die Fülle des Lebens dabei heraus, sondern der Tod, eine Kultur des Todes, die wir allenthalben in unserer Welt entdecken können, eine Kultur des Todes. Und der reine Humanismus wird sich auch nicht automatisch entwickeln, so wie uns die Sozialdarwinisten weismachen wollen, sondern eine Welt, die sich von Gott trennt, entwickelt sich nicht zum Humanismus, sondern fällt zurück in barbarisches Verhalten. Da braucht man nur die Nachrichten aufzuschlagen und wir sehen, dass die Krisen mittlerweile eine Weltdimension angenommen haben, die nicht mehr nur lokal begrenzt sind, sondern weltweite Dimensionen haben, dass einem Angst und Bang dabei werden kann. So ist das, wenn Menschen sich von Gott abwenden, wenn nicht mehr Gott der Kern unseres Denkens ist und wenn nicht mehr er ist, der uns die Ziele unseres Handelns vorgibt, sondern wenn der Mensch in seiner Überheblichkeit sich selbst ausschließlich zum Maß der Dinge macht. Er überhebt sich, Er überschätzt sich in seinen Möglichkeiten. Er kommt zur Fülle seiner geistigen Möglichkeiten vielleicht, aber es dient nicht dem Heil, es dient nicht dem Menschen, es dient weder Gott noch der Erde. Und so sollten wir auch an diesem Tag, an diesem Allerseelentag, wo wir eintauchen in diese geistige Wirklichkeit Gottes, der uns erschaffen hat aus seiner Idee, als sein Ebenbild. Aus dieser geistigen Wirklichkeit heraus sollten wir darüber nachdenken, wo sind die Grenzen unseres Handelns, wo sind die Grenzen unserer Machbarkeitsideologien, denn vieles ist ja einer Ideologie entstammend. Gott will nicht, dass wir irgendwelchen Verführungen, irgendwelchen Ideologien hinterherrennen, sondern er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Er macht uns frei, er führt uns zum Leben in Fülle. So möchte ich an dieser Stelle den ersten Vortrag erst einmal beenden mit dem Gedanken, dass wir in Gottes Hand sind, dass wir aus Gottes Hand kommen und dass wir die Einfachheit auch neu lernen dürfen. Die Einfachheit im Bestaunen der Schöpfung, im Staunen an einem Nachthimmel oder bei einem Sonnenuntergang, dass wir dem nachsinnen, was Gott für uns bereitet hat. Und wie wunderschön seine Herrlichkeit da einst sein muss, die jetzt schon auf uns wartet und die wir jetzt schon ahnen können in Herzen, die sich in einfacher Demut vor Gott verneigen und ihm erlauben, Gott zu sein über unser Leben und auch über all unsere Maßstäbe und Möglichkeiten. Herr Jesus Christus, wir wollen dir in diesen Exerzitien die Ehre geben. Wir wollen akzeptieren, dass du der Herr unseres Handelns bist, dass du uns den Maßstab Gottes gibst, damit wir Gott erkennen, damit wir Leben in Fülle vorfinden und nicht eine Zerstörung aus der Unersättlichkeit menschlichen Geistes heraus, der am Ende mit nichts mehr zufrieden ist. Je mehr er hat, je mehr er will, und er wird immer mehr Anhänger einer Kultur des Todes. Herr, befreie uns von der Kultur des Todes, sondern lass uns gerade an diesem Allerseelentag erkennen, dass es nicht um Todeskultur geht, weiß Gott nicht, sondern um die Erkenntnis, dass die Seelen der Verstorbenen im Frieden sind, bei dir in deiner Herrlichkeit, in vollem Licht. Danke, Herr, dass du uns immer wieder auch Zeichen dieser Wirklichkeit gibst, Zeichen deiner Herrlichkeit. Amen.